Wir fahren weiter in Epheser 2, Vers 4. Das große göttliche Aber und die Menge der Liebe Gottes wird hier betont, wegen seiner vielen Liebe. Es ist etwas anderes, was wir in 1. Johannes 3 finden. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Johannes 3, da sagt der Apostel Johannes: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Hier wird gesagt, welch eine Liebe. Hier geht es nicht um die Menge, sondern um die Qualität, die Art und Weise der Liebe Gottes. Es ist nicht das Gleiche. Es gibt unter den Menschen der Fall, wo jemand sehr viel Liebe gibt, aber man kann fast nicht mehr atmen. Und dann kann man nicht sagen, welch eine Liebe, ja? Sondern einfach, wie viel Liebe. Aber wir sehen bei Gott beides. Diese viele Liebe, womit er uns geliebt hat, und diese Qualität und Einsicht, die dahinter steht, diese Liebe, die Gott uns gegeben hat. Und beides sehen wir in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Liebe des Vaters, der dem verlorenen Sohn, der heimkehrt, entgegengeht. Und entgegengeht und ihn umarmt und es heißt, ihn zärtlich oder vielmals küsst. Das ist diese viele Liebe. Aber dann, wenn wir weiter sehen, wie er ihm ein neues Kleid gibt, neue Sandalen und dieses Fest, um zu feiern, dass dieser Sohn tot war und nun eben wieder gefunden worden ist und lebendig geworden ist, da sehen wir diese Qualität der Liebe. Welch eine Liebe. Beides wird dargestellt. Und wenn ich schon erwähnt habe, der verlorene Sohn, eigentlich enthält ja dieses Gleichnis in Lukas 15 zwei verlorene Söhne. Der Jüngere, der weggeht und so übel ausschweifend lebt, ist ein Bild der Heidenvölker. Dargestellt hier im Epheserbrief durch die Epheser selbst. Aber der andere Sohn, der zu Hause blieb, aber keine Beziehung hatte zum Vater. Denn er sagt, noch nie hast du mir so ein Fest gegönnt, dass ich mich mit meinen Freunden freuen könnte. Er sagt nicht, um mich mit meinem Vater zu freuen. Ja, das sind wie die, die sagen, sturmfreie Bude, die Eltern sind weg, dann kann man sich freuen. Nein, das zeigt, er hatte ein ganz großes Problem und er war auch ein verlorener Sohn. Nur stellt er eben die verlorenen Söhne im Judentum dar. Und der Herr spricht ja dort gerade insbesondere zu Pharisäern. Es sind zwei verlorene Söhne, aber es ist ein Vater, der sich um beide verlorenen Söhne kümmert. Und hier haben wir das auch, ihr, tot in euren Vergehungen, unter welchen auch wir einst wandelten. Das haben wir beide verlorenen Söhne. Und eben Vers 4, die göttliche Wende. Und er sagt, Vers 5, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Wir haben schon gesehen, diese drei Punkte, die die Epheser erkennen sollten. Die Hoffnung der Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit und drittens, die überragende Größe seiner Kraft, die in der Auferstehung gewirkt hat. Und jetzt hier wird gesagt, und diese überragende Kraft der Auferstehung hat eben nicht nur Christus auferweckt, sondern er hat die tot waren in Sünden und Vergehungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Also die Kraft seiner Auferstehung ist die Kraft, die da Gott anwendet, um Menschen, die tot sind in Sünden, zum Leben zu bringen. Und wiederum, hier wird nichts gesagt von dem, wir sind mit Christus gestorben. Das ist ein anderer Aspekt, wie gesagt, im Römerbrief zum Beispiel ausgeführt. Aber hier wird ausgeführt, ihr wart tot. Und durch die Auferstehung Christi seid ihr eben mit lebendig gemacht worden. Und dann wird betont, durch Gnade seid ihr errettet. Und das mussten die Reformatoren nur entdecken, was hier steht. Und dann konnten sie das Prinzip vor 500 Jahren erkennen, sola fide, allein durch Glaube, und dann hier sola gratia, allein durch die Gnade. Und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also, wir können ableiten, wir sitzen jetzt eigentlich schon zu Rechten Gottes auf dem Thron. Aber wie? Wir sind hier auf der Erde. Ja, aber dadurch, dass wir mit Christus so eng verbunden sind, mit ihm so eins gemacht, nicht wahr? In 1,23 haben wir gelesen, dass die Gemeinde der Leib ist von Christus. Und so wird also hier deutlich gemacht, dass seine Auferweckung ist auch unsere Auferweckung. Und sein Sitzen jetzt als Mensch im Himmel zu Rechten Gottes, das ist auch unser Mitsitzen, weil wir mit ihm verbunden sind. Das bedeutet Mitsitzen in den himmlischen Örtern. Aber das ist unsere Stellung. Durch das, dass wir mit ihm verbunden sind, wird sein Sitzen uns so angerechnet, wie wenn wir diesen höchsten Platz mit ihm einnehmen würden. Also wichtig ist dieses Wort mit Christus lebendig gemacht und dann mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern. Und nun kommt Gottes Programm für die Ewigkeit. Es ist so, dass über die Ewigkeit in der Bibel nicht viel ausgeführt wird. Ja? Aber es gibt verschiedene Abschnitte, ganz besonders bedeutsam, Offenbarung 21, 1 bis 9, 1 bis 8, neuer Himmel, neue Erde. Es gibt auch Stellen, aber wenige im Alten Testament, die von der Ewigkeit über das tausendjährige Reich hinaus sprechen. Und jetzt dieser Vers ist genau ein solcher Vers, der also über diese Schöpfung, über das tausendjährige Reich hinausgeht, denn er sagt, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Und jetzt muss man genau lesen. Hier ist überraschend, es steht in den kommenden Zeitaltern. Das kommende Zeitalter ist der bekannte rabbinische Ausdruck für das messianische Reich, sprich das tausendjährige Reich nach Offenbarung 20. Aber hier geht es darüber hinaus. In den kommenden Zeitaltern. Das geht auf Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und 22,5 in der Offenbarung sagt, in ganz kurzen Worten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das sind diese kommenden Zeitaltern. Das heißt also, Gott hat ein Programm für die kommenden Zeitalter. Für alle Ewigkeit heißt das. Und was wird er tun? Er wird den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. In Christus Jesus. Ich weiß, das übersteigt uns so sehr. Und darum wird auch in Offenbarung 21, wenn von der Ewigkeit gesprochen wird, so oft gesagt, wird nicht mehr sein. Wird nicht mehr sein. Wird nicht mehr sein. Es sind ganz viele Dinge dort erwähnt, die in der Ewigkeit nicht mehr sein werden. Warum? Weil wir uns vielleicht besser einen Begriff machen können bei manchen Dingen, wenn wir wissen, das gibt es dann nicht mehr. Als wenn wir uns etwas vorstellen müssten, das wir ja sowieso noch nie erfahren haben. Und darum wird so viel gesagt, kein Geschrei mehr. Ja? Es gibt in manchen Familien gibt es rechtes Geschrei. Und dann nie mehr Geschrei. Und dann keine Schmerzen mehr. Und es gibt Gläubige, die leben mit Schmerzen. Das ist ein gewaltiger Gedanke. Nie mehr, kein Schmerz. Und immer wieder sind wir mit dem Tod konfrontiert in unserer Nähe. Und dort wird gesagt, Tod wird nicht mehr sein. Und mit Tränen sind wir konfrontiert. Es wird keine Tränen mehr geben. Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und so weiter und so fort. Das ist alles da mit eingeschlossen in diesem ganz pauschalen Ausdruck, damit ihr in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Muss man sich also richtig so einprägen. Epheser 2, Vers 7. Gottes Programm für die Ewigkeit. Ja, dann hat man es gespeichert. Kann man es jederzeit wieder abrufen. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens. Auch da wieder wird betont, diese Gnade und dieser Glaube, der notwendig ist, um errettet zu werden. Sola gratia, sola fide. Da haben wir die biblische Basis. Durch die Gnade seid ihr errettet. Und sehen wir, dieses ihr seid errettet, das ist Gottes Handlung in der Vergangenheit an uns. Und jetzt sind wir errettet. Das ist nicht ein Prozess, die Rettung, ja? Sondern die ist vergangen, abgeschlossen und ist jetzt da. Ihr seid errettet. Ja? Die Rettung ist nicht ein langer Prozess, wo immer mehr Gnade eingeträufelt wird, sondern etwas Vollendetes. Ich bin errettet. Das drückt dieser Vers 8 aus. Ihr seid errettet. Aber eben, das alles ist nicht unser Verdienst. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das konnten wir nicht selber machen. Und darum wird nochmals betont, Vers 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also auch da wird die biblische Lehre klar verkündigt, die Rettung geschieht nicht durch Werke. Werke sind nach dem Jakobusbrief ein Erweis, dass jemand wirklich echt errettet ist. Dann tut er gute Werke. Aber die Rettung geschieht nicht durch die Werke und darum wird hier betont, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10. Denn wir sind sein Werk oder sein Gebilde, seine Schöpfung. Hier wird die Gemeinde vorgestellt als diese ganz spezielle Schöpfung, die, wie wir noch weiter sehen werden, besonders in Kapitel 3, eigentlich als Geschöpf den höchsten Platz in der ganzen Schöpfung einnimmt. Höher als die Engel, höher als das irdische Volk Israel, höher als irgendein Geschöpf, denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, hier haben wir die Ergänzung aus dem Jakobusbrief. Ihr seid errettet, nicht aus Werken. Also für die Rettung kann man nichts beitragen. Man muss es einfach in Anspruch nehmen, das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Aber wenn man errettet ist, dann sehen wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Also die Lehre, dass wir nicht durch Werke errettet werden, schwächt nicht die Wichtigkeit der guten Werke im Glaubensleben ab. Denn das ist dann der nächste Schritt. Wir sind geschaffen, um gute Werke zu tun, aber jetzt haben wir hier gleich einen Schutz eingebaut gegen Burnout. Gute Werke, nicht wahr? Wenn wir um uns herum schauen, dann sieht man so viele Möglichkeiten für gute Werke. Und es gibt so viel Elend um uns herum und auch weit weg von uns. Und das könnte besonders Leute, die sehr feinfühlig sind und sich auch gut einfühlen können, leicht nur schon in Gedanken zur Erschöpfung bringen. Man sieht, das, ich kann es nicht. Aber das müssen wir ja auch nicht, weil hier steht, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat im Voraus einen Plan, welche bestimmten Aufgaben und Werke er für uns vorgesehen hat. Und die müssen wir erkennen und die ausüben. Aber das hilft, damit man eben auch Nein sagen kann. Und wir müssen da und dort sagen, es geht nicht, ich kann das nicht auch noch. Aber das weiß ich, das ist meine Aufgabe. Und dann können wir in diesen Werken, die Gott vorbereitet hat, wandeln. Und das ist auch ein Rezept, um Dinge für den Herrn mit einer echten Freude zu tun. Psalm 100 sagt ja, dient dem Herrn mit Freuden. Man kann dem Herrn auch dienen, indem man ständig am Luftschnappen ist. Und das ist eigentlich nicht der Plan Gottes. Er möchte, dass wir ihm mit Freuden dienen, aber da müssen wir erkennen, was ist nicht unsere Aufgabe und welches sind unsere Aufgaben. Und dann können wir die umso besser und umso freudiger tun. Also Epheser 2, Vers 10 wäre nochmals ein Vers, den man besonders registrieren muss. Das kann einen vor einem Burnout bewahren. Und schon kommen wir zu Vers 11. Deshalb. Sehen wir wieder ein Strukturwort, das jetzt eine Schlussfolgerung zieht aus all dem, was Gott getan hat nach Epheser 2, 1 bis 10. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr, jetzt spricht er wieder zu den Ephesern, jetzt spricht er nicht zu Juden, jetzt spricht er zu Nichtjuden, zu Heiden oder zu denen aus den Nationen. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Also denkt daran, ihr wart früher Heiden, ihr wurdet von den Juden bezeichnet als eben die, die nicht beschnitten sind, die auch nichts zu tun haben mit dem Bund von Abraham, das sind eben die anderen. Und dann sagt der Vers 12, dass ihr zu jener Zeit, damals, als ihr eben tot wart in Sünden und Vergehungen, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Es hilft, wenn man Christus immer wieder übersetzt auf Hebräisch Messias. Dann merkt man, dass das eben nicht ein Name ist, schon gar nicht ein Familienname, Jesus Christus, ja, sondern Jesus, der Messias. Ich war in Israel, wenn man dort in der Gemeinde spricht, dann sagt man immer Yeshua HaMashiach. Also man sagt, anstatt Christus, sagt man eben Messias. Christus heißt das Gleiche. Und wir sollen natürlich weiter den Ausdruck Christus brauchen. Und übrigens auch Jesus. Auf Deutsch sagt man Jesus, man muss nicht auf Deutsch Yeshua sagen. Es gibt Leute, die denken, sie seien ein bisschen besser, wenn sie Yeshua sagen. Aber in Israel sagt man Yeshua in der Gemeinde, ja? Aber hier in der Schweiz sagt man Jesus. Jesus Christus. Aber es hilft eben immer wieder beim Lesen, Christus zurückübersetzen auf Hebräisch, Mashiach, Messias. Dass ihr ohne Messias wart. Ihr habt damals gar nicht gewusst, dass Gott einen Erlöser verheißen hat. Das war gar nicht mehr bekannt. Natürlich hatte Gott das schon zu Adam und Eva gesagt, 1. Mose 3, Vers 15, dass der Retter kommen wird. Und dieses Wissen wurde auch weitergegeben bis auf Noah. Und Noah hatte das auch seinen Söhnen weitergegeben. Aber die Nachkommen, die sich dann weltweit verbreitet haben, die haben das vergessen. Und darum die Epheser, sich vorstellen, Heiden da in der heutigen Westtürkei, die wussten nichts, dass es eine Hoffnung gibt. Einmal kommt der, der uns von dem Bösen erlösen wird, zurückführen wird zum Schöpfer. Sie waren ohne Messias in der Welt. Und das war ein großer Unterschied zum Judentum. Im Judentum, da wussten alle, der Messias kommt. Und wir haben eine Hoffnung. Er wird die Erlösung bringen. Und man hat das den kleinen Kindern schon immer erzählt, der Messias kommt. Da war eine Hoffnung da im Judentum. Aber im Heidentum, zu jener Zeit ohne den Messias ward. Zweitens, entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Ihr gehört nicht zu dem auserwählten Volk. Gott hatte Abraham berufen in 1. Mose 12, 1 bis 3. Und damit die Nachkommen über Isaak und dann Jakob, Israel, aber die Heiden haben da keinen Anteil. Entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Dritter Punkt. Und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Damals in Sichem. 1. Mose 12, Vers 7. Und er hat ihm Zusagen gemacht. Deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Und dann hat Gott in verschiedenen Phasen diesen Bund immer weiter bestätigt und wieder weitere Zusagen hinzugefügt. Und darum ist es hier in der Mehrzahl, die Bündnisse der Verheißung. Aber sie waren Fremdlinge. Obwohl, dass sie etwas angegangen hätte. Denn Gott sagt ja in 1. Mose 12, Vers 3 zu Abraham, und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sehen wir, die Erwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der Völker. Nicht wahr? Gewisse denken, wenn die Bibel spricht über Erwählung, Auserwählung, dann bedeutet es, dass Gott da wählt und die anderen verwirft. Aber die Erwählung Israels war nicht die Verwerfung der Völker, sondern war die Chance der anderen Völker. Denn Gott sagte zu Abraham, ich werde dich zu einer großen Nation machen, du wirst ein Segen sein und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Man könnte auch übersetzen dort mit Stämme, alle Stämme der Erde. Und wirklich, Offenbarung 5 und auch Offenbarung 7 sprechen davon, dass einmal aus allen, nicht nur aus allen Nationen, nicht nur aus allen Völkern, Nationen gibt es ja ungefähr 200, aus allen Völkern, da gibt es etwa 10.000, und, sondern auch aus allen Stämmen und Sprachen. Wir rechnen heute mit 7.000 verschiedenen Sprachen. Ohne Dialekte. Die Bibel sagt, aus allen Sprachen werden Menschen gerettet, aus allen Stämmen. Nicht alle Menschen werden gerettet. Es gibt keine Allversöhnung. Obwohl Gott das Heil der ganzen Welt anbietet. Aber nur die, die es annehmen, werden errettet. Aber wir wissen aus Offenbarung 5 und Offenbarung 7, es werden einmal Menschen gerettet vor dem Thron Gottes stehen, aus allen Stämmen. Und das ist eben im Zusammenhang mit diesem Bund, mit Abraham. Eine wunderbare Zusage für die ganze Welt, aber die Heiden wussten nichts davon. Und darum sagt Paulus hier, ihr waret Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet zwar eine Verheißung, aber ihr wusstet nichts davon. Und dann sagt er, nächster Punkt, keine Hoffnung habend. Sie hatten keine Hoffnung. Natürlich, die haben auch ihre Beerdigungen durchgeführt. Und es ist so wie bei den ungläubigen Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn man die erlebt am Grab, es ist so hoffnungslos. Ich weiß, es ist ja sonst schon traurig, wenn man dann am offenen Grab stehen muss. Aber wenn man keine Hoffnung hat, und das sagt der Apostel Paulus, keine Hoffnung habend. Aber die Juden, die hatten Hoffnung. Die wussten, es gibt eine Auferstehung der Gläubigen und so weiter. Und dann noch weiter, und ohne Gott in der Welt. Und dieser Ausdruck ohne Gott ist auf Griechisch Atheos. Mehrzahl, Atheoi. Ihr wart Atheisten in der Welt. Ja, aber sie haben doch an viele Götter geglaubt. Natürlich haben sie an viele Götter geglaubt. Aber ohne Gott in der Welt, das heißt, sie waren ohne den wahren Gott. Ein Atheist ist nicht ein Mensch, der nicht an irgendwelche Götter glaubt. Nicht wahr? Stephen Hawking, einer der größten Urknallspezialisten. Er hat das Buch geschrieben, The Grand Design, 2010. Eine neue Darstellung soll das sein über die Entstehung des Universums. Und er sagt, man kann das nachschauen auf den letzten Seiten, er geht davon aus, dass das Universum sich selber erschaffen hat. Man merkt, das ist unlogisch. Man kann nicht sagen, X hat X erschaffen. Das Universum hat das Universum erschaffen. Sonst müsste ja das Universum schon existiert haben, bevor es existiert hat. Das ist ja unlogisch. Man kann sagen, X hat Y erschaffen. Nach diesem Prinzip ist der erste Bibelvers geschrieben. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist Subjekt und Himmel und Erde, die Natur, ist Objekt. Also ganz klar unterschieden. Aber man kann nicht sagen, Himmel und Erde hat Himmel und Erde erschaffen. Aber das sagt er, dass das Universum sich selber erschafft. Und ich habe dann wirklich nachgeschaut, auch im Englischen. Es heißt wirklich created. Aber created, erschaffen, das hängt ja zusammen mit Creator. Also er glaubt an einen Schöpfer. Aber das ist das Universum, das noch nicht bestand. Also man kann nicht sagen, er glaubt nicht an einen Schöpfer. Er glaubt an einen Schöpfer. Und anstatt Schöpfer könnte man ja auch sagen Gott. Ja? Gott drückt ja aus, dass er der Schöpfer, der Ursprung aller Dinge ist. Also er ist im Prinzip gar kein Atheist. Obwohl er sich in diesem Buch zum ersten Mal geoutet hat als Atheist. Früher war das nicht ganz klar in seinen Büchern. Da ist eine Tür offen. Aber dann hat er sich klar geoutet, dass er doch ein Atheist ist. Aber eben ein Atheist in dem Sinn, dass er nicht an den Gott der Bibel glaubt. Aber er glaubt an die Natur, die sich selber hervorgebracht hat. Er glaubt an Naturgesetze, die schon da waren und die schließlich das Universum ins Dasein gerufen hat. Also er glaubt, dass Naturgesetze schon da waren, bevor etwas da war. Und damit kann man auch sagen, die Naturgesetze sind für ihn Gott. Ja? Also er ist ein Atheist, aber Atheisten, die glauben trotzdem an etwas Göttliches. Nur nicht an den Gott der Bibel. Und so, auch die Epheser, natürlich glaubten die an die Artemis der Epheser und an all die vielen Götter wie Apollo und Zeus und so weiter. Aber der Apostel Paulus sagt, ihr wart ohne Gott in der Welt, als Atheisten. Den wahren Gott habt ihr nicht gekannt. Und dann kommt wieder ein Aber. Jetzt aber. Ja, die Wende ist gekommen. In Christus Jesus. Warum wird Christus zuerst genannt? Weil hier der Titel Messias betont wird. Also, und jetzt. durch den Messias Jesus, den ihr früher eben nicht mal erwartet habt, einen Messias. Und wichtig, er sagt jetzt nicht, jetzt aber in den Messias. Das ganze Judentum hatte damals auf den Messias gewartet. Aber wer ist der Messias? Das wird jetzt hier klar gemacht. Aber jetzt in den Messias Jesus. Das ist das Entscheidende, dass man weiß, was der Name des Messias ist. Jesus. Seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ihr wart als Heiden wirklich weit weg, denn ihr wusstet gar nicht um diese hoffnungsvollen Dinge, von denen wir Juden schon von Kindesbein über Generationen zurück wissen durften. Aber jetzt ist alles anders geworden. Ihr wart weit weg und jetzt seid ihr nahe herangebracht worden. Und zwar durch das Blut des Messias. Der Messias musste sterben, sein Blut geben, nach Jesaja 53. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und nicht wahr, Seele ist ja in 3. Mose 17, Vers 11 erklärt, die Seele allen Fleisches ist im Blut. Das Blut ist der Ausdruck des Lebens. Seele, Nefesh, heißt eben auf Hebräisch Seele, Hauch, Leben und so weiter. Und wenn es also heißt, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, Schafach, ausschütten, ist wirklich das Wort, wenn man eine Flüssigkeit ausgießt. Das heißt, er hat sein Blut gegeben. Jesaja 53 lehrt, dass der Messias sein Blut geben würde. Und durch dieses Blut sind die weit entfernten Heiden nahe zu Gott herangeführt worden. Und dann sagt er, Vers 14, denn er, der Messias, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Aus beiden eins gemacht. Was sind die beiden? Die Gläubigen aus den Heidenvölkern, wie die Epheser, und die Gläubigen aus dem jüdischen Volk, aus dem Judentum, die sind jetzt zusammengeführt worden und Gott hat aus ihnen ein neues Volk gemacht. Und wichtig, nicht die Epheser sind ins Judentum übergetreten. Ja? Nein. Gott hat die Gläubigen aus den Juden genommen und die Gläubigen aus den Heiden und die hat er zusammengeführt. Das ist nicht das Gleiche. Die mussten nicht übertreten. Jetzt versteht man auch, warum in Apostelgeschichte 15, als ihr Lehrer aufkamen, die sagten den Gläubigen aus den Heidenvölkern, ihr müsst beschnitten werden. Da hat man eine ganz klare Position ergriffen. Die Apostel erklären in Apostelgeschichte 15, nein, die sollen nicht beschnitten werden. Wieso nicht? Ja, nicht wahr? Wir haben hier gesehen, die Epheser, die waren weit weg. Und die waren Fremdlinge des Bürgerrechts Israels. Aber es gab durch die Jahrhunderte immer Heiden, die haben gesehen, dieses Volk kennt den wahren Gott. Und die sind übergetreten zum Judentum. In der Apostelgeschichte finden wir viele Beispiele von solchen Heiden, die werden dort genannt, die Gottesfürchtigen. Oder auch Proselyten. Das sind Heiden, die sind übergetreten ins Judentum. Die mussten ein Reinigungsbad auf sich nehmen und dann mussten sie sich beschneiden lassen. Und dann konnten die als Nichtjuden wirkliche Juden werden und nahmen teil an dem Bürgerrecht Israels. Aber jetzt spricht ja Paulus hier zu diesen Ephesern, die er missioniert hatte. Und die kamen zum Glauben und da hat er nicht gesagt, so und jetzt solltet ihr übertreten. Nichts davon. Er sagt, ihr wart Fremdlinge, aber jetzt seid ihr nahe geworden durch das Blut des Christus. Jetzt hat der Christus beide zusammengeführt zu einem neuen Volk und hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Was ist das? Dieser Ausdruck ist so präzise. Im Tempel in Jerusalem, da konnten ja auch Heiden auf Besuch kommen. Und darum hat man ab 19 vor Christus den Tempel übrigens auf die doppelte Größe erweitert. Im Norden hat man das Bezetertal aufgeschüttet, um den Tempelplatz ganz massiv zu erweitern. Aber man hat ihn auch erweitert nach Westen und hat dort mit riesigen Steinen ins Käsemachertal hineingebaut und auch nach Süden erweitert. Auf die doppelte Größe 144.000 Quadratmeter. Aber der eigentlich heilige Bereich im Tempel war immer noch das, was Salomons Tempelplatz war. Ein Quadrat von 500 Ellen. Also ungefähr 260 mal 260 Meter. Und das war ummauert. Und da gab es Wächter an den Toren. Und da konnte man hineingehen als Jude und auch als Nichtjude, wenn man sich gereinigt hatte und ein Ritualbad genommen hatte. Aber ging man rein, das 500 Ellen Quadrat, schon nach einigen Metern, kam da ein kleines Mäuerchen. Eine Steinlage. Und darüber ein Holzzaun, damit auch kleingewachsene Leute trotzdem von da rüberschauen konnten zu dem wunderbaren Tempelhaus. Über 50 Meter hoch, alles mit Goldplatten belegt. Und da, wo keine Goldplatten waren, da war es weißer Marmor. Aber dieses kleine Mäuerchen mit dem Zaun darüber, das war die Zwischenwand der Umzäunung. Ja? Eine Wand, weil es eine Mauer war mit einer Steinlage, und ein Zaun, weil darüber ein Holzzaun war. Die Rabbiner nannten das Soreg. Das ist einfach die Abgrenzung. Aber hier ist es noch genauer gesagt, wenn der Apostel Paulus sagt, die Zwischenwand der Umzäunung. Und in regelmäßigen Abständen gab es Steininschriften auf Griechisch, damit die Ausländer verstanden, nicht auf Hebräisch. Und da stand, wer als Fremdstämmiger jetzt weitergeht und diese Abtrennung überschreitet, ist selber schuld, wenn der Tod folgen wird. Und die Römer, die Todesstrafe den Juden weggenommen hatten, ab 6 nach Christus, als die Herodes-Familie aus dem Palast am heutigen Jaffa-Tor hinausgetan wurde, da durften sie keine Todesstrafe mehr ausüben. Aber da haben die Römer eine Ausnahme gemacht. Wenn jemand über diese Abzäunung hinausgeht, auch wenn er römisches Bürgerrecht hat, ihr dürft ihn auf der Stelle töten, ohne Gerichtsverhandlung. Also dieses Mäuerchen war wirklich die totale Trennung zwischen Juden, die weitergehen durften, und Nichtjuden. Oder besser gesagt, zwischen gereinigten Juden und gereinigten Nichtjuden. Und jetzt, Paulus schreibt im Jahr 62, nicht wahr? Da sagt er, hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Ja, aber zu der Zeit war dieses Mäuerchen voll intakt und die Inschriften waren da. Übrigens im Israel-Museum, in der archäologischen Abteilung, da ist noch eine originale Tafel zu sehen. Und man sieht noch die rote Farbe. Man hat die Buchstaben rot noch ganz besonders leuchtend gemacht. Die ist noch sichtbar mit dieser Warnung an die Heiden. Die war voll intakt und Paulus sagt hier im Epheserbrief, Christus hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Damit wollte er nicht sagen, übrigens, wenn ihr dann nächstes Mal nach Jerusalem geht, dann könnt ihr da einfach über die Abzäunung rübergehen, müsst ihr gar nicht euch da um die Tempelwache scheren. Nein. Ich meine, in der Apostelgeschichte wurde ja Paulus verleumdet. Er kam nach Jerusalem in der Apostelgeschichte 21 und dann hat man ihn im Tempel gesehen und da haben Juden gesagt, das ist dieser Mann. Er hat Heiden hineingeführt in den Tempel. Und Lukas erklärt, sie hatten ihn eben zuvor mit einem Griechen in der Stadt spazieren gehen sehen, gesehen. Also, er war einfach mit einem unterwegs in der Stadt, aber das war ja erlaubt. Und dann hat man es noch frisiert von Singular auf Plural. er hat Nichtjuden hineingeführt. Und da wollte man ihn auf der Stelle töten. Und dann griff ja dieser schnell eingreifende Trupp von der Burg Antonia ein und Paulus wurde in, kann sagen, in letzter Sekunde gerettet und dann in die Burg Antonia gebracht, wo er dann in Sicherheit war. Ganz im Sinn von, ein feste Burg ist unser Gott. Aber da ging es eben um diese Zwischenwandlung. Paulus hätte nie irgendwelche Nichtjuden da rübergeführt. Aber er sagt, ihr Epheser, jetzt in der Gemeinde, das ist etwas ganz Neues. Und da gibt es eben nicht mehr diese Zwischenwand der Umzäunung. Der Messias hat das abgebrochen. Und zwar eben, indem er Heiden und Juden so zusammengeführt hat zu einem neuen Volk. Aber es hat schon eine prophetische Dimension, wenn man sich überlegt. 8 Jahre nach dem Epheserbrief war dieser schreckliche Krieg in Jerusalem. 140 Tage und dann war die ganze Stadt am Boden zerstört und der zweite Tempel in Feuer aufgegangen. Und die Römer haben noch einzelne Steine abgebrochen. Das Feuer wurde so heiß, dass das Gold begann zu schmelzen. Und damit diese gierigen Soldaten eben ans Gold herankamen, haben sie noch einen Stein nach dem anderen abgebrochen, um das Gold dazwischen holen zu können. Das Gold des Tempels. Ja, und da wurde die Zwischenwand der Umzäunung zerstört. Und seit dem Jahr 70 bis heute wurde sie nie mehr wieder aufgebaut. Und das ist genau die Zeit der Weltmission. Das Evangelium ging aus zu allen 5 Kontinenten bis nach Feuerland, zu den Indianern dort am Südende von Südamerika, bis nach Indonesien, Japan und eben über alle 5 Kontinente hinweg. Und überall kamen Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus und wurden mit den gläubigen Juden zusammengefügt zu diesem himmlischen Volk, die Gemeinde. Und in dieser ganzen Zeit von fast 2000 Jahren gibt es keine Zwischenwand der Umzäunung mehr. Also fantastisch, wie das wirklich die Zeit der Weltmission förmlich charakterisiert. Abgebrochen, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte. Ich war, das Gesetz sagte ganz klar, es darf diese Verbindung mit Heiden nicht geben. Und jetzt wird hier gesagt, aber der Messias hat nun das ganz verändert. Er hat das auf die Seite getan. Und das wurde im Judentum erwartet. In dem Kommentar Midrash Kohelet, ist ein berühmter Kommentar aus dem Mittelalter, rabbinischer Kommentar, zum Buch Prediger. Dort steht, die Tora, die wir in dieser Zeit lernen, 5 Bücher Mose, das ist nicht zu vergleichen mit der Tora, die der Messias bringen wird. Also man wusste, wenn der Messias kommt, wird es eine neue Ordnung geben, wird er neue Gesetze auf einer höheren Ordnung bringen. Und das sind genau die Gebote im Neuen Testament. Darum spricht der Paulus auch in Galater 6 von dem Gesetz des Christus. Das ist genau der Ausdruck aus dem Midrash Kohelet, das die Tora des Messias. Torato shel Mashiach, das Gesetz des Christus. Und darum, in dieser Zeit hat der Messias, Jesus, gesagt, das gilt jetzt nicht mehr. Es ist eine neue Ordnung und die Gemeinde ist etwas ganz Neues, was Gott von Ewigkeit her geplant hat. Und da sind Juden und Nichtjuden zusammengefügt. Es gibt diese Trennung und diese Ablehnung der Heiden nicht mehr. Und dann heißt es Vers 15, damit er die zwei, also Juden und Nichtjuden, Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Also, die Gläubigen bilden einen Leib. So sind Juden und Nichtjuden verbunden und verbunden mit dem Haupt, dem Messias. Aber eben, dazu sind sie direkt gekommen. Sie mussten nicht übers Judentum den Umweg machen. Und das ist alles so neu geworden durch das Kreuz. Vers 17. Und er kam und verkündigte Frieden. Euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Das ist eine Anspielung auf Sacharja 9, wo von dem Messias gesagt wird, dass er Frieden verkündigen wird. Und wer sind die Fernen? Das sind die Heiden, die im äußeren Bereich des Tempels sein durften, bis zur Zwischenwand der Umzäunung. Aber die Juden, das sind die Nahen. Die durften hineingehen, weiter, die durften dann auch in den Frauenvorhof gehen und sogar in den inneren Vorhof. Das sind die Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, Juden, gläubige Heiden, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Epheser 1, Vers 13 und 14 hat erklärt, alle Gläubigen haben den Heiligen Geist bekommen, nachdem sie das Evangelium geglaubt haben. Und durch diesen Geist haben wir Zugang zum Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Sind zwar nicht Bürger Israels geworden, aber Mitbürger des himmlischen Volkes Gottes, der Gemeinde. Und Hausgenossen Gottes. Und jetzt wird erklärt, und diese Gemeinde ist Gottes Tempel heute. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier wird jetzt die Gemeinde nicht mehr genannt Leib, sondern Tempel, Bau. Das ist eine andere Schau auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht nur der Leib des Messias, sondern sie ist auch der Tempel Gottes. Und wichtig, seit wann gibt es die Gemeinde? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil im Calvinismus wird gelehrt, also wenn man in Holland aufwächst, lernt man die Kirche ab Adam. Und die Gläubigen im Alten Testament ab Adam, die werden eben schon gesehen als Gläubige der Kirche. Und später, als das Volk Israel kommt, das ist eigentlich auch schon die Kirche. Ja? Und im Neuen Testament, das ist nicht ein wirklicher Unterschied, sondern es ist nur graduell verändert. Die Kirche umfasst die Gläubigen von Anfang an. Aber das stimmt nicht. Wo spricht der Herr Jesus im Neuen Testament zum ersten Mal über die Gemeinde? Matthäus 16, ja. Matthäus 16. Nicht wahr? Vorher geht es immer um Israel. Der Messias kommt und predigt in Israel. Und in Matthäus 16 erwähnt er die Gemeinde zum ersten Mal. Ich schlage auf. Kapitel 16, Vers 16. Der Herr fragt: Wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, also du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, griechisch Petros, ein Stein. Und auf diesen Felsen, griechisch Petra, ein Fels, werde ich meine Ekklesia bauen, meine Gemeinde oder meine Kirche. Und die Pforten des Hades, des Totenreiches, werden sie nicht überwältigen. Sehen wir, hier spricht der Herr zum ersten Mal über die Ekklesia. Das hat übrigens im Französischen gegeben, Eglise. Ja? Ekklesia ist Eglise. Und Im Deutschen wird es je nachdem auch übersetzt mit Kirche oder Gemeinde. Aber was wir hier feststellen ist, der Herr Jesus sagt in der Zukunftsform, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht habe ich meine Gemeinde gebaut. Zu dem Zeitpunkt, und das war vor dem Kreuz, gab es die Gemeinde noch nicht. Aber natürlich gab es die Gläubigen ab Adam bis Noah, von Noah bis Abraham, und dann die Gläubigen aus Israel, aber auch aus den Heidenvölkern. Das gab es durch das ganze Alte Testament hindurch, aber die Ekklesia gab es nicht. Und hier sagt der Herr, ich werde die Ekklesia bauen auf diesen Felsen. Und übrigens, der Fels ist nicht Petrus, denn er ist ein Stein. Du bist Petros. Und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht wahr? Der Herr Petrus hat bekannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und im Alten Testament wird der Messias Petra genannt, in der griechischen Übersetzung. In Jesaja 8, der Fels des Strauchelns, die Petra. Und das zitiert übrigens Petrus in 1. Petrus 2, diese Stelle aus Jesaja 8, und nennt den Herrn Jesus dort Fels Petra. Des Anstoßes. Also der Jesus ist der Fels, und wenn Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diese Petra, auf diesen Felsen, werde ich meine Gemeinde bauen. Aber Petrus ist eben ein Stein, und zwar ein ganz wichtiger. Jetzt lesen wir nämlich in Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Da hat man im ersten Moment ein Problem, wenn man denkt, Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 11, der gleiche Autor, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und hier sagt er, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die Lösung ist ganz einfach, wenn man die Architektur des Tempels in Jerusalem anschaut. Da gab es den Berg Zion oder Moria, der Tempelberg. Und das ist ein Felsmassiv. Darauf gibt es Erde, aber wenn man da ein bisschen wühlt in der Erde, kommt der Fels hervor. Ja? Ein ganzes Felsmassiv. Und der höchste Punkt dieses Felsmassivs ist dieser große Fels, heute im Felsendom. Und der war früher im Allerheiligsten des Tempels. Das ist die Bergspitze, kann man sagen. Und dieser Fels war der Eckstein. Denn entsprechend seiner Position hat man zum Beispiel die Ostmauer mit dem goldenen Tor. Die ist parallel gebaut zur natürlichen Kante dieses Felsens im Westen. Der Eckstein ist ja der Stein, der durch seine Position die Mauerlinien festlegt. Also dieser Fels ist Eckstein. Und er ist gleichzeitig auch Fundament, denn man sieht heute noch die Spur, wo die Südmauer des Tempels auf dem Felsen gebaut war. 3,15 Meter breit, genau 6 Königsellen, wie das steht in 1. Könige. Ja, und so ist also dieser Fels, der Fundamentfelsen und auch der Eckstein. Darum wird hier gesagt, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Aber dieser Eckstein ist eben gleichzeitig das Fundament. Und dieser Fels, heute im Felsendom, bildet ja als Bergspitze eine Einheit mit dem Felsmassiv des ganzen Berges. Dieser Berg Zion stellt Jesus Christus dar, den Felsen, die Petra. Und jetzt ist es aber so, das Allerheiligste ist so, dass dieser Fels gegen Osten eine natürliche Rampe bildet und runtergeht. Das heißt, als Salomo den Tempel baute, da hat er das Allerheiligste auf dem Felsen gebaut und dann ging die Rampe auf der Höhe des Scheidevorhangs runter und das Heilige war 3,15 Meter tiefer. 3,15 Meter tiefer. Und nun hat man im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus diesen Höhenunterschied ausgeglichen, indem man große Bausteine aufgelegt hat und so den Boden des Heiligen dem Allerheiligsten angeglichen hat, bis auf 3 Finger breit. Ja? Und diese Steine, die aufgelegt waren, bildeten ein Fundament. Aber das war nicht das eigentliche Fundament. Das eigentliche Fundament ist der Fels. Also die Apostel und eben auch Petrus, du bist Petros, die bilden diese großen Steine, die auf das Felsfundament aufgelegt worden waren. Und darum heißt es hier, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das geht zusammen. Und noch etwas, dieser Bau ist nicht abgeschlossen. Es heißt, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel. Das heißt, hier wird die Gemeinde gesehen, weltweit, alle Gläubigen zur Zeit des Epheserbriefes gehörten zu diesem Bauwerk. Aber wir waren ja noch nicht da. Aber damals war der Tempel auch gar noch nicht fertig. Sondern es wird gesagt, er wächst. Und er ist durch all die Jahrhunderte hindurch. Und nun fast 2000 Jahre ist er gewachsen, gewachsen, gewachsen. Wir gehören zu den Steinen ganz da oben. Und wenn dann der Letzte, den Gott erwählt hat, dass er zur Gemeinde gehören wird, sich bekehrt, dann kommt die Entrückung der Gemeinde. Natürlich werden sich Menschen auch nach der Entrückung noch bekehren können, die das Evangelium noch nie gehört haben, aber die gehören nicht zur Gemeinde. Die sind nicht auserwählt zur Gemeinde. Sieht man auch, die sind nicht verworfen, weil sie nicht auserwählt sind. Das ist so wichtig. Ich habe ja erklärt, Erwählung bedeutet nicht Verwerfung der anderen. Aber wir sind erwählt, zur Gemeinde zu gehören. Und wer hat selber gewählt, wann er auf die Welt kommen sollte? Noch vor der Entrückung? Und dass er das Evangelium hören konnte und nicht irgendwo in einem Stamm, wo er noch nie etwas gehört hat? Das ist Gottes Werk. Und so ist also die Gemeinde am Wachsen. Wir sind jetzt ganz oben. Und sobald die Entrückung kommt, wird der letzte Schlussstein eingefügt. Und dann ist der Tempel abgeschlossen. Aber wir sehen, der Epheserbrief sieht alle Heiligen, aber nicht nur zu einer bestimmten Zeit, Jahr 62, sondern durch die ganze Zeit hindurch bis zur Vollendung bei der Entrückung. Drum, der Epheserbrief ist wirklich der Brief, der die Gemeinde in seiner vollsten Ausdehnung beschreibt. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die Apostel, die 12, der Apostel Paulus, die haben uns das Neue Testament gegeben. Und die sind gestorben. Und sie haben keine Nachfolger eingesetzt. Und die Propheten, das sind die neutestamentlichen Propheten, die keine Apostel waren, wie Markus und Lukas, Judas, Jakobus, aber das waren von den Aposteln anerkannte Propheten des Neuen Testaments. Darum zitiert der Apostel Paulus sogar das Lukas-Evangelium aus der Heiligen Schrift in 1. Timotheus 5. Und das Neue Testament wurde abgeschlossen und diese Propheten hatten keine Nachfolger. Die nächste Generation im 2. Jahrhundert hat keine Bibelbücher mehr geschrieben. Und im 3. auch nicht. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo man sagt, jetzt sind wir in der Endzeit. Gott stellt das Amt der Apostel und Propheten wieder her. Und da können wir sagen, nein. Hier steht, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Da oben, beim Dach, legt man nicht nochmals eine Grundlage mit diesen riesigen Steinen. Ja? Das ist nur unten. Ganz wichtig, damit wir sehen, aha, die haben uns die Bibel abgeschlossen, übergeben. Und das ist jetzt das Fundament, auf dem die Gemeinde steht. Und jetzt versteht man auch, wie haben die ersten Christen gewusst, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Das wurde nie an einem umfassenden weltweiten Konzil beschlossen, wie manche sagen. In Nizäa wurde das nicht besprochen, in Konstantinopel wurde es nicht besprochen, in Ephesus auch nicht. Nein. Nur Bücher, die von den Aposteln geschrieben worden waren oder von Propheten, die die Apostel als Propheten anerkannten, die wurden akzeptiert. Und alle anderen wurden als Apokryph verworfen. Das war die Basis, um zu wissen, was zur Bibel gehört und was nicht. Und das ist ja so schön, dass die frühen Christen, die sind nicht reingefallen auf all die Fälschungen. Thomas-Evangelium, geschrieben um 140 nach Christus. Der letzte Apostel starb um 100. Und das war Johannes. Also da hat einer ein Evangelium geschrieben unter dem Namen Thomas, und das war ein Betrüger. Aber die frühen Christen haben das Thomas-Evangelium verworfen. Da hat einer ein Judas-Evangelium geschrieben. Aber die frühen Christen haben das verworfen, weil sie nachgeforscht haben, das ist ein Betrug. Und viele andere Bücher, sie haben alle verworfen. Die haben genau nachgeforscht, ist das von einem Apostel, ist das von einem Propheten? Und haben alles verworfen. Und heute moderne Leute, die sagen, ja, das Thomas-Evangelium, das ist schon interessant. Ja? Oder das, es gibt übrigens auch das Judas-Evangelium. Haben Sie das mal schon gelesen? Sie erzählen immer da vom Neuen Testament. Das sind die richtigen Schriften. Ach was, von Fälschern aus späteren Jahrhunderten. Nein, wir haben die Evangelien, die aus der Zeit der Augenzeugen stammen. Und so ist es schon eindrücklich, die frühen Christen waren nicht so naiv, dass sie auf Judas-Evangelium, Thomas-Evangelium reingefallen sind. Aber viele, und selbst Intellektuelle heute, die fallen auf diese Dinge rein. Da fragt sich ganz objektiv, wo ist Naivität? Ich weiß, es gibt manche, die sagen, ja, die Christen früher und die Menschen überhaupt früher, die waren so naiv, die haben alles geglaubt. Nein, die haben ganz genau geprüft und die haben die Falschen verworfen. Und so sagt auch der Herr Jesus in Offenbarung 2 zu Ephesus. Lobt Ephesus, ihr habt die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erfunden. Ja, die haben das wirklich verstanden und die haben dann solche Ansprüche von Betrügern abgelehnt. Und da war ihnen auch eine wichtige Basis, Epheser 2, Vers 20. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, dann wollen wir hier abschließen und fahren nächstes Mal dann mit Kapitel 3 weiter. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das so reich ist und so sicher und fest. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir beten dafür, dass unsere Augen des Herzens erleuchtet werden können, damit wir verstehen, was Gottes Gedanken und Pläne sind. Und so bitten wir dich, dass auch dieser Tag, wo wir uns miteinander so intensiv mit deinem Wort beschäftigen durften, dass das Früchte trägt in unserem Leben und uns mehr zu dir hinzieht und dass die Freude im Glauben vertieft und gefestigt wird durch dein Wort. Amen.